Vor genau einem Jahr stand ich auch hier draußen am Hof und habe über einen ganz großen des Glaubens geredet, nämlich über Mose. Mose am brennenden Dornbusch. Heute der Text von Abraham. Scheinbar faszinieren mich diese Typen irgendwie. Weil man, wenn man ihren Namen hört, sofort solche großen Taten von ihnen im Kopf hat. Große Glaubensschritte, große Glaubensmänner. Aber im Grunde genommen, und das vergisst man manchmal, waren das ja ganz normale Menschen wie du und ich auch. Es ist ja, als würde Gott durch die Reihen gehen und sagen, so, Andrea, für dich habe ich jetzt in Gladenbach den Auftrag, du führst die alle zu mir. Oder für dich, mit dir habe ich das vor. Die hatten genauso Emotionen und Gefühle und wahrscheinlich Gedanken, wie wir sie auch haben. Und das kann man ja auch immer wieder lesen. Ich? Warum denn ich? Vielleicht fasziniert mich das deshalb so, weil das ja bedeutet, dass das jedem von uns auch passieren könnte, dass Gott wirklich so Großes mit uns vorhat. Heute also ein großer Vater des Glaubens, Abraham. Und ich weiß nicht, was euch zuerst so in den Sinn kommt, wenn ihr den Abraham euch so ins Gedächtnis ruft. Man könnte von Abraham ja einiges berichten. Abraham mit seinem aufbrechenden Glauben, wie er alles zusammenpackt, alles verlässt, alles hinter sich lässt und in ein Land zieht, das er nicht kennt. Abraham mit seinem anbetenden Glauben, der Altäre baut, mitten in götzendienerischer Umgebung und so Gott ehrt. Oder vielleicht Abraham mit seinem großzügigen Glauben, der auf sein Recht verzichtet und seinen Neffen den Vortritt lässt bei der Auswahl des Landes. Abraham mit seinem kämpfenden Glauben, Abraham mit seinem vertrauenden Glauben. Vielleicht mögt ihr diesen gehorsamen Abraham, der sogar bereit ist, für Gott seinen Sohn zu opfern. Aber so ein Text wie heute, von all den großen Glaubenseigenschaften des Abraham ist da wenig zu erkennen. Und ich habe mich mit diesem Text intensiv beschäftigt, weil mitten in dem Text mein neuer Jahreslosungsvers steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und daraufhin habe ich mich auf die Reise gemacht, schon seit Anfang des Jahres immer mal wieder darüber nachzudenken, was steht da eigentlich? Großartiges gäbe es zu erzählen, aber wir beschäftigen uns heute mit diesem Text, den ihr eben vom Joshua gehört habt. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, wie ist das eigentlich mit unserem Glauben? Wie glauben wir eigentlich? Wie ist es eigentlich um unseren Glauben bestellt? Was wir gerne für Glaubenseigenschaften hätten, wie wir gerne glauben würden, wenn das bei euch ähnlich ist wie bei mir, dann glaube ich, kann ich das ganz gut einschätzen. Natürlich wären wir gern mutig, aufbrechend, siegreich dastehende, anbetende, großzügige, dem ewigen Gott bedingungslos vertrauende Gläubige. Wir wollen nicht im Niemandsland herumsitzen. Wir wollen nicht einfach nur abwarten und unser Leben absitzen. Wir wollen Erlebnisse machen mit unserem Glauben. Und wir wollen Erfahrungen machen mit Gott in der Wildnis. Wir möchten Gott erleben, den echten, den gefährlichen Gott. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet sie da eigentlich, dann kann ich euch nur ans Herz legen, die Predigten von Stefan und Markus aus dem letzten Monat mal zu hören, der unzensierte Gott. Ich glaube, viele von uns hat das sehr angesprochen, was da gesagt wurde. Natürlich wollen wir das alles, also jedenfalls theoretisch. Unser Glaube wächst, unser kleines Podest wird größer und größer und wir hinterlassen Spuren mit unserem Glauben. Ich glaube, das hätten wir gerne. Keine Ahnung, ob wir das in diesem Jahr noch erleben, keine Ahnung, vielleicht im nächsten Jahr. Aber das, was wir heute aus 1. Mose 16 hören, das werden wir auf jeden Fall erleben. Was genau ist das eigentlich, was der Abraham hier mit seinem Glauben erlebt? Das Erste, was Abraham erlebt und was auch wir erleben werden, ist ein Kampf. Wir werden einen Kampf um unseren Glauben erleben. Diese Abrahamsgeschichte, die ist ja nicht neu. Ihr seid ja fast alle in Gemeinden aufgewachsen und ihr kennt diese Geschichten von eurer Kindheit an. Da steht sie vor uns, diese riesengroße Verheißung, die Gott Abraham und seiner Frau Sarah macht. Aus euch wird ein großes Volk werden und eure Nachkommen werden unzählbar sein. Und man hat gleich dieses Bild vor Augen, wie Abraham vor diesem schönen Sternenhimmel steht mit Millionen von Sternen, die keiner zählen kann. Und wenn man live dabei war, wie der Abraham, dann muss das ein sehr eindrückliches und tiefes Erlebnis gewesen sein. Aber diese Verheißung Gottes, die ist jetzt 10 Jahre her. 10 Jahre. 10 Jahre vergangen, ohne dass irgendetwas in dieser Richtung passiert wäre, außer natürlich, dass der sowieso schon alte Abraham und seine sowieso schon alte Frau jetzt nochmal 10 Jahre älter geworden sind. Eine Riesenverheißung, größer als alles, was der Verstand begreifen kann, größer als alles, was man je erlebt hat. 10 Jahre warten und die Verheißung, ich kann mir vorstellen, die verblasst so ein bisschen. Die Erlebnisse werden vielleicht in der Erinnerung ein bisschen dunkler. Und die Hoffnung, die man da reingesetzt hatte, doch einen Sohn zu bekommen, die verblasst auch. Und das Warten wird einem lang. Und 10 Jahre, selbst wenn man ein Alter erreicht wie Abraham, sind ja auch tatsächlich eine sehr lange Zeit. Kennt ihr das? So lange auf etwas zu warten und die Hoffnung nicht aufzugeben? Und jetzt kommt es, dass um den Glauben des Abraham gekämpft wird. Dass es schwer wird, an diesen Zusagen Gottes festzuhalten. Verständlich, wenn so lange nichts passiert. Kampf um den Glauben. Und es wird so gekämpft, wie zu Abrahams Zeiten und bis hinein in unser Jahrhundert hinein gekämpft wird. Da stehen die Glaubenswelt und die Glaubenswirklichkeit auf der einen Seite, im Gegensatz zu dem, was wir kennen an Fakten und an Realitäten und an dem, was wir einordnen können und im Gegensatz zu den alten Fakten und der alten Welt. Und das ist ein Thema, das sich durchzieht. Das ist ja erstmal nicht falsch, was jetzt hier passiert. Die Fakten sind ja nicht falsch, die Sarah da benennt. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Da gibt es nichts dran zu rütteln, da gibt es auch nichts zu interpretieren. Das ist Fakt. Und das nächste ist auch Fakt, nämlich, dass sie eine ägyptische Magd hatte, die hieß Hagar. Und jetzt entsteht aus diesen Fakten und aus diesen Situationen und den 10 Jahren Warten und allem, was dann da auch so gedanklich abläuft, die aus Sarahs Perspektive eigentlich geniale Idee, wir könnten doch im Rahmen der sozialen Ordnungen, die damals herrschten, ein Paket machen, mit dem wir Gott mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Vielleicht ist das sogar manchmal dran, vielleicht muss man Gott ein bisschen Beine machen. Und wenn der Abraham da so lammfromm rumsitzt und nichts passiert, untätig rumhängt, dann muss vielleicht die Sarah mal einen Vorschlag machen, damit der Abraham in die Puschen kommt. Und das tut Sarah dann auch. Und versteht mich nicht falsch, das soll jetzt kein Vorwurf sein an die Sarah, weder an Sarah noch an Abraham. Aber wenn wir uns mal angucken, was da abläuft, dann sehen wir doch den Kampf, den Abraham zu kämpfen hat und auch Sarah. An Gott festzuhalten, trotz allem, was wir nicht verstehen und auf ihn zu hören, entgegen allen Erfahrungen, die wir sonst im Leben gemacht haben, entgegen allen Gedanken und Emotionen, auf das zu hören, was Gott sagt. Und das ist ja tatsächlich kein Spaziergang. Und Gott hat uns auch nicht versprochen, dass unser Leben ein Spaziergang wird. Und an vielen Stellen in der Bibel sagt er das ja auch klar. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus am Ende seines Briefes, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Nicht spaziere gemütlich mit deinem Glauben durchs Leben, sondern kämpfe. Bei Sarah und Abraham ist Folgendes passiert. Sie haben die Fakten gesammelt, analysiert, ohne dass sie die Verheißung Gottes mit hineingenommen haben. Und mehr braucht es manchmal gar nicht. Was Sarah sagt, ist alles richtig und korrekt. Das Problem ist ja das, was sie nicht sagt. 10 Jahre stimmt, kinderlos stimmt, Hagar stimmt, die sozialen Ordnungen. Was stimmt eigentlich nicht? Das, was Gott in seiner Verheißung zugesagt hat, das unterschlägt Sarah. Sie unterschlägt das Wort des lebendigen Gottes. Und das passiert nicht nur bei Sarah, sondern auch bei uns. In den großen Entscheidungen unseres Lebens, genau wie in den kleinen des täglichen Lebens, wir beurteilen die Fakten, wir gucken, wie es um uns herum aussieht, wir schauen unser Umfeld an und das ist gut und wichtig und ich finde das wirklich wichtig und will das auch nochmal betonen. Gott möchte nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten und dass wir fernab von jeglicher Realität über allem schweben und seltsame Entscheidungen treffen. Natürlich sollen wir die Fakten sehen, erkennen und beurteilen. Glauben heißt nicht, dass wir die Fakten ausblenden. Und Glauben heißt ja auch auf keinen Fall, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Natürlich sollen wir das zur Kenntnis nehmen. Nur die Fakten allein und unser Verstand allein und unsere Vernunft allein, das ist eine furchtbar enge und kleine und eingegrenzte Welt. Wenn wir da nicht mit hineinnehmen, was Gott zu den Fakten sagt, was Gott an Verheißungen hineingibt in unser Leben, was er zu unseren Lebensthemen zu sagen hat. Das geht darum, wenn es um einen Lebenspartner geht, da kann man die Fakten beurteilen, oh, der gefällt mir, der ist nett, der passt zu mir, ich bin schon so alt, was Besseres kriege ich nicht mehr. Aber wenn ich außen vor lasse, was Gott dazu sagt, dann kann das ganz schön schief gehen. Oder bei der Berufswahl. Ich kann meine Gaben analysieren und meine Interessen, das, was mir liegt, und das ist auch gut und richtig. Aber wenn ich außen vor lasse, was Gott dazu sagt, dann kann ich ganz schön auf dem Holzweg landen. Das gilt für die Gemeindewahl, für die Wahl der Arbeitsstelle, für meine Hobbys, im Grunde für alles, was ich täglich entscheide. Es ist wichtig, Gott und seine Verheißung für mein Leben mit reinzunehmen. Es gilt, wenn Gott nicht dazukommt, dann haben wir im Grunde schon verloren. Dann kommen wir ganz schnell in die alte Wirklichkeit zurück. Dann driften wir ab in die Welt, die wir gut kennen, die wir einsortieren können. Und diese alte Wirklichkeit, die sagt uns immer dasselbe. Du musst dich um dich selber kümmern. Wenn du es nicht tust, dann tut es keiner. Du musst mit den gegebenen Materialien eben irgendwas machen und du musst damit klarkommen, deinen kleinen Platz an der Sonne irgendwie erkämpfen und mit dem arbeiten, was da ist. Pass bloß auf, dass du nicht zu kurz kommst, dass du nicht den Kürzeren ziehst, dass du nicht auf der Strecke bleibst. Und dann muss ich dem Gott, der vielleicht irgendwo da ist, mal ein bisschen nachhelfen. Ich muss ihm Beine machen, vielleicht braucht er das, vielleicht will er das sogar. Und dann mache ich mit, genau so wie Sarah es gemacht hat. Dann ist es plötzlich nicht mehr Abraham gehorchte Gott, sondern Abraham gehorchte Sarah. Und das war in dem Fall einfach falsch. Unsere alte Menschenwelt ohne den Glauben, das ist der Kampf, der bei jedem von uns jeden Tag stattfindet. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir Gottes Wort und seine Verheißungen ausblenden und so weiter in Niemandsland herumhocken. Dass wir uns nicht trauen, weiterzugehen, weil wir Angst haben, oder dass wir eben einfach unseren eigenen Weg einschlagen, weil wir den kennen, weil wir uns auskennen und weil wir dann die Dinge unter Kontrolle haben. Fakten ohne Verheißung greifen zu kurz. Fakten ohne Wort Gottes greifen zu kurz. Und eigentlich wissen wir das. Und trotzdem brauchen wir immer wieder eine Erinnerung, dass es einen Kampf geben wird um unseren Glauben. Und dass wir den auch zu führen haben. Weil es heute gerade an diesem Tag besonders gut passt, ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war mit Anfang 20 schwer verliebt in einen jungen Mann, der den Fakten, der Faktenlage nach natürlich perfekt zu mir passte, weil der genauso aussah, wie ich mir das immer vorgestellt hatte und weil der genauso war, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wie es bei euch war, als ihr jung wart und frisch verliebt und die Welt in rosa Wölkchen gesehen habt. Und wir waren ein Dreivierteljahr, Jahr zusammen und dann schlage ich morgens meine Losung auf und lese einen Bibelvers. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was da eigentlich stand. Ich weiß nur, dass ich sofort in dem Moment wusste, du bist damit gemeint. Und Gott hat zu mir gesagt, Miriam, das ist nicht der Mann, den ich an deiner Seite sehe für den Rest deines Lebens. Ihr habt in Glaubensfragen zu unterschiedliche Ansichten und ich stelle mir das für dein Leben so nicht vor. Und mir war in diesem Moment sofort klar, dass Gott diese Beziehung nicht gut heißt. Und ich habe dann so ein paar Tage rumgeeiert und habe analysiert und bewertet und gedacht, aber das passt doch alles. Und jetzt bin ich doch schon Anfang 20, worauf soll ich jetzt hier noch warten? Und die um mich rum, die haben ja auch schon alle Männer, am Ende kriege ich überhaupt nie mehr einen ab. Und das stand so alles neben mir und die Analyse war klar. Natürlich, das ist der Mann meines Lebens. Und auf der anderen Seite stand dieser Vers Gottes und seine Botschaft an mich, das sehe ich anders. Nach 2, 3 Tagen rumgeeier, habe ich mich dann dazu entschieden, auf Gott zu hören. Und das war tatsächlich kein Spaziergang, das war wirklich richtig, das Wort mit SCH, sage ich nicht jetzt. Ich habe die Beziehung dann beendet und wir haben heute 19. Hochzeitstag. Und man kann daran sehen, dass es... dass man manchmal Gott wirklich dankbar sein kann für die Gebete, die er nicht erhört in solchen Situationen. Im Nachhinein ist das die richtige, gute Entscheidung gewesen. In dem Moment war es eine Abwägung zwischen den Fakten und der Verheißung Gottes. Und das war schwierig. Ich habe es auch schon anders erlebt in meinem Leben. Wir hatten einen klaren Auftrag von Gott, eine klare Verheißung, was wir machen sollten. Und wir haben uns darum bemüht und haben uns dran gesetzt, sind erste Schritte gegangen und das wurde schwierig. Und das wurde kompliziert. Und wir haben überlegt, was? So ein Aufwand? So viel Anstrengung? Was soll daraus alles werden? Und wir haben es zur Seite gelegt. Und wir sind diesen Weg nicht weitergegangen. Und ich weiß nicht, was daraus passiert geschehen wäre, wenn wir es gemacht hätten. Wir haben in unserem Leben immer wieder diese Entscheidung, die Fakten und nur unsere kleine Welt zu beurteilen oder Gott mit hineinzunehmen. Genau wie es bei Abraham und Sarah war. Und das Zweite, was wir hier erleben, es gibt einen enormen Einsatz für unseren Glauben. Die Mitte von unserem Text, die ist ja hier nicht Abraham, noch nicht mal Sarah oder Hagar. Die Mitte des Textes ist eine an dieser Stelle zum ersten Mal auftauchende Persönlichkeit, und zwar der Engel des Herrn. Dieser ganz besondere Engel des Herrn, der wird hier gleich viermal genannt, ihr habt es eben gehört, der tritt jetzt also auf und handelt an dieser Hagar. Und die Ausleger sind sich im Großen und Ganzen einig, was mit diesem Engel des Herrn, was es damit auf sich hat. Ich zitiere mal, dieser Engel Jehovas ist kein erschaffenes Wesen, sondern ein unerschaffener Engel. Es ist Gott, der Herr, der sich zu verschiedenen Zeiten im Gewand eines Engels und meistens in menschlicher Gestalt offenbarte. Dieser Engel des Herrn ist kein von Gott gesandter Bote, sondern eine Sichtbarwerdung der Gottheit. Er ist der Ich Bin's. Er ist der Sohn Gottes selber. Ich selber hatte das bis dahin noch nie gehört, aber wenn ihr Zeit und Lust habt, mal ein bisschen nachzuforschen und über diesen Engel des Herrn mal ein bisschen mehr nachzulesen, dann tut das. Das ist sehr interessant. Im Grunde erscheint Gott selber jetzt auf der Bildfläche und begegnet dieser Hagar, dieser ägyptischen Magd, die ja nun hier in diesem Theaterstück die blödeste Rolle hat. Jetzt mal davon abgesehen, wie viel sie auch selbst verwickelt war und wie viel Schuld sie auch selbst auf sich geladen hat, das, was jetzt mit ihr passiert, das ist fies und gemein und das ist schwierig und man kann diese Not der Frau wirklich nachvollziehen. Diese schwangere Frau, die flieht, und Abraham, der große Vater des Glaubens, der den ganzen Schlamassel mit verursacht hat, weil er Fakten bewertet hat, ohne Worte, der kann eigentlich gar nichts machen. Der weiß ja noch nicht mal, wo die Hagar eigentlich ist. Der sitzt in seinem Zelt zu Hause und die Hagar ist weg. Und dann kommt dieser Text und das ist unglaublich. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Dieser Text sagt uns, Gott ist im Einsatz wegen unseres Glaubens. Gott ist im Einsatz wegen meines Glaubens, und zwar, wie hier bei dem Abraham, für den Abraham und ohne ihn. Der Abraham hatte keine Ahnung, was da gerade geschah, dass der Engel des Herrn unterwegs war, dass er wegen dem Schlamassel, den Abraham angerichtet hatte, da an diese Quelle musste und einen Auftrag erfüllen. Es wird einen Einsatz geben wegen meines Glaubens. Nicht meinen Einsatz, sondern Gottes Einsatz. Ohne mich, für mich, vielleicht noch nicht mal in dem Wissen, dass Gott gerade für mich eintritt. Das ist auf der einen Seite eine traurige Erkenntnis, vielleicht aber auch eine erleichternde, wenn uns das so dämmert. Wir Glaubenden, wir vermasseln ganz schön viel. Und manchmal muss Gott hinter uns aufräumen. Manchmal bekommen wir das zeitversetzt mit, wie Gott hinter uns aufräumt. Er muss Verletzungen heilen, gerade biegen, aufpassen, dass nicht noch mehr kaputt geht und dass die Leichen, die rechts und links unterwegs bahnen, wieder auferstehen. Und vielfach bekommen wir das nicht mit. Aber es gibt noch einen ganz anderen Einsatz Gottes. Da gibt es ja diese eindrückliche Bibelstelle, ihr kennt sie. Die Jünger kommen total begeistert zurück von einem Power-Einsatz, komplett high und erfüllt von dem, was sie erlebt haben. Sie waren im Namen Gottes unterwegs und sie haben Wunder erlebt. Sie haben Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben Und sie kommen nun total erfüllt zurück. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ich habe den Satan vom Himmel fahren sehen wie ein Blitz. Es gibt einen Einsatz Gottes im Hintergrund, damit diese kleine Powertruppe nicht einfach weggeweht wird. Und es gibt einen Einsatz für uns, damit wir nicht einfach weggeweht werden. Der Petrus, der blustert sich nochmal auf und Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Für mich eine der schönsten Bibelverse, die es gibt. Der Satan hat deiner begehrt, dass er dich siebt wie den Weizen, aber ich habe meinen Stopp davor gestellt. Ich war im Einsatz für dich. Wie oft ist Gott eigentlich für uns im Einsatz? Wie oft muss er hinter uns aufräumen? Und wie oft stellt er sein Stoppschild vor uns, damit der Satan uns nicht einfach wegfegt? Ist uns das eigentlich bewusst, dass vieles von dem, was wir erleben und was wir durchmachen, ja gar nicht aus unserer eigenen Kraft kommt, aus unserer eigenen Geschicklichkeit, aus unseren Begabungen, sondern dass Gott dahinter steht, der für uns im Einsatz ist? Und die Hagar, die bekommt jetzt genau so eine Verheißung von Gott. Das Kind bekommt einen Namen, bevor es überhaupt geboren ist. Das passiert nur noch 4-mal in der Bibel. Und was für ein Name? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann steht tatsächlich für diese Hagar, für diese ägyptische Magd, der Engel da, sieht sie und sieht, was der glaubende Abraham da angerichtet hat und heilt und verbindet Wunden und bringt die Hagar wieder auf einen Weg. Und der Trost, der für uns dahinter steht, ist das tiefe Wissen, dass Gott das auch für uns tut. Wir haben also den Kampf um den Glauben und wir haben den Einsatz für unseren Glauben und wir haben noch ein drittes. Es gibt Bestand für unseren Glauben. Ganz offensichtlich ist die Hagar entsprechend der Ankündigung des Engels zurückgekehrt, hat berichtet darüber, was geschehen ist, denn der Abraham nennt ja später das Kind, genauso wie es der Engel gesagt hat, Ismael. Und jetzt ist ja eigentlich alles wieder in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Im Grunde genommen ist jetzt am Ende des Kapitels 16 das Ding noch viel komplizierter, als es vorher war. Gar nichts ist gut. Die Geschichte hört nicht rund auf, sondern jetzt gibt es ja noch ein neues Problem. Der Ismael ist da. Und es ist nicht so, dass Abraham und Sarah jetzt sagen würden, Gott, das war falsch, wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen, wir haben einen Fehler gemacht, wir kehren um und in ganz großer Treue und Vertrauen warten wir jetzt so lange, wie du willst und hören auf das, was du sagst. Sondern diese beiden sind immer noch nicht klar mit dem Nein Gottes zu dem Weg des Ismael. Und ihr könnt das gerne mal weiterlesen in Kapitel 17. Das ist irre, da kommt Gott 13 Jahre später, 13 Jahre zu den 10, die es vorher schon waren. Und der Ismael ist also inzwischen 13 Jahre alt und da kommt Gott nochmal zu Abraham und klärt das und sagt nochmal zu Abraham, ich will dir einen Sohn geben. Und Abraham antwortet und sagt, ach, dass doch Ismael bleiben möge vor dir. Können wir uns nicht darauf einigen, der Ismael, der ist es. Jetzt ist er schon mal da, jetzt können wir doch, machen wir einen Kompromiss, der Ismael ist es. 13 Jahre später und der Abraham eiert immer noch auf seinem Holzweg rum. Und wie reagiert Gott? Abraham, das wird nichts mehr mit dir. Das war ein Versuch, ich habe das 10 Jahre laufen lassen, ich habe die Ismael-Geschichte wieder gerade gebogen, aber wenn du jetzt immer noch nicht auf der Spur bist, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut, jetzt gehst du deinen Weg, ich suche mir einen anderen mit dir. Du bist immer noch so schwach, ich habe jetzt so lange gewartet, dass du mit deinen Sünden aufhörst, verstehst immer noch nicht, worum es geht, bist ungehorsam, ich glaube, wir hören jetzt hier auf. Ihr wisst, dass es so nicht ist, nein, auf keinen Fall. Es gibt eine Bestandsgarantie Gottes für den Glauben. Gott rückt von seinen Plänen nicht ab. Und das ist tatsächlich richtig gut. Keiner von uns muss in diesem, im nächsten Jahr oder sonst irgendwann mit Gottes Kündigungsschreiben rechnen. Gott wird nicht kündigen. Das ist ein Geschenk. Und wenn wir 10, 15, 30, 40 Jahre nicht verstehen und unseren eigenen Weg laufen und uns dadurch viel Segen und Glaubenserfahrung auch verloren gehen, wenn wir immer noch im Niemandsland rumhocken und wenn unser Vertrauen manchmal so klein ist und unsere Angst so groß, wenn wir Umwege laufen oder den Aufbruch verpassen, wenn wir den Verheißungen Gottes nicht trauen, egal, Gott kündigt nicht. Und dann zieht der lebendige Gott mit diesem bockigen, ungehorsamen, noch nicht rundlaufenden Abraham weiter seine Runden. Diese Jahre von 86 bis 98 nennt ein Autor die geistlich-biografische Lücke im Leben des Abraham. gruselig. 13 Jahre geparkt aus eigenem Verschulden, aus nicht wollen, auf dem immer gleichen Level, nichts geht vor, nichts geht zurück, außer dass der Abraham älter wird. Und trotzdem, Gott gibt nicht auf. Der Abraham eiert immer noch auf dem Umweg rum, aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Wie lange eiern wir eigentlich so auf unseren Umwegen rum? Wie lange hängen wir in Warteschleifen fest und kommen nicht voran? Wie lange wollen wir eigentlich noch warten, auf Gottes Weg zurückzukehren und uns darauf einzulassen, ihm die Führung zu überlassen? 13 Jahre später steht Gott vor Abraham und sagt zu ihm: Ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der über alles genug ist und ausreicht. Jetzt geh endlich vor mir her, ungeteilt und ganz, und dann bringen wir die Sache zu Ende. Und so steht Gott auch vor uns. Ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der über alles genug ist für dich, der ausreicht. Und jetzt komm und geh endlich mit mir. Wir werden um unseren Glauben kämpfen müssen. Tut das. Jede Schlacht um den Glauben ist es wert. Und es wird einen Einsatz Gottes geben für unseren Glauben. Dafür können wir dankbar sein. Und unser Glaube wird Bestand haben. Gott wird uns nicht kündigen. Amen.